würde sagen, wir starten einfach mal. Und damit hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge vom Brühlgeflüster.
Hallöchen.
Die Lydia ist heute bei mir und wir sind heute wieder unterwegs, sind wieder on Tour, unsere neue Kategorie. Wir sind heute bei der Caritas. Nicht bei der Caritas, mit der ich mal bei der Tequila-Verkostung war, im Espidas. Das ist eine andere Geschichte. wir sind bei der Einrichtung Caritas. Und wir haben ja heute zwei Gäste da. Stellt euch doch einfach mal kurz vor, am besten.
Okay, ich starte mal. Josephine Leisten ist mein Name. Hallo an alle Hörerinnen und Hörer. Wir freuen uns ganz sehr, dass das Brühlgeflüster uns hier heute besucht bei der Caritas. Und ja, wir möchten heute ein bisschen was zu den Familienpaten und Pflegeeltern sagen. Ich zu den Familienpaten und meine Kollegin zu den Pflegeeltern. Deswegen gebe ich mal rüber.
Ja, hallo in die Runde, wer immer uns hört. Mein Name ist Angela Gummern. Ich arbeite seit 30 Jahren beim Caritasverband und bin seit 5 Jahren in dem Bereich Team Pflegeeltern für Chemnitz im Team tätig.
Ja, hallo, herzlich willkommen. Wie lange macht ihr das denn jetzt schon, diese Arbeit hier?
Also ich noch nicht so lange, seit September 2020 habe ich das übernommen. Den Dienst gibt es schon lange, seit 2011, genau. Seit September mache ich das. Und du bist schon wesentlich länger da.
Ja, das Jugendamt der Stadt Chemnitz hat 2011 an den Caritasverband für Chemnitz und Umgebung diese beiden Aufgaben zunächst als Projekt rausgegeben. Und inzwischen sind es Regeldienste geworden, weil eben der Bedarf an Familienpaten und Pflegeeltern in Chemnitz kontinuierlich in all den Jahren gegeben ist und deswegen diese Aufgabe ganz wichtig ist. Ich selber bin seit Mai 2017 im Team. In diesem Jahr haben wir auch einen Teil der Begleitung von Pflegefamilien als Caritasverband mit übernommen.
Sehr schön. Ja, Lydia, willst du dich auch noch vorstellen? Dich kennen die Leute ja eigentlich.
Ich kenne sie doch schon.
Genau. Vielleicht könnt ihr ganz kurz, ganz grob umreißen, was erstmal der Unterschied ist zwischen Pflegeeltern und Familienpaten, damit die Leute das schon mal gehört haben. Und dann gehen wir ein bisschen mehr ins Detail.
Okay, soll ich? Genau, also bei beiden ist, steht das Kind im Mittelpunkt, dass man sich engagiert und ein Kind im Leben begleitet. Und der Unterschied ist grob gesagt der Umfang. Bei einer Familienpatenschaft ist das einmal in der Woche für 2 bis 3 Stunden, dass ich das Kind begleite, unterstütze, die Familie entlaste. Und bei einer Pflegschaft ist das natürlich eine Lebensaufgabe und 7 Tage die Woche, 24 Stunden. Und das, denke ich, ist der große Unterschied, aber im Mittelpunkt steht bei beiden das Kind.
Okay. Möchtest du noch was ergänzen? Aber so eine, wenn man jetzt Pflege, das ist jetzt nicht gleichzusetzen mit einer Adoption.
Nein, nee. Das ist ein gesetzlicher und ein genereller Unterschied. Und unser Auftrag ist, Pflegeeltern, neue Pflegeeltern zu werben, zu gewinnen durch unterschiedliche Aktivitäten. Und letztendlich ist es eine hoheitliche Aufgabe des Jugendamtes, die Pflegeeltern dann durch eine Eignungsprüfung zu führen, sie als Pflegeeltern in der Stadt Chemnitz anzuerkennen und dann natürlich auch die Vermittlung des Pflegekindes, die Anbahnung mit zu begleiten. Und dann werden Pflegeeltern, wenn sie ein Kind aufgenommen haben, für die Zeit der Pflegschaft, die mit der Volljährigkeit des Kindes dann endet, wenn es eine Dauerpflegschaft ist, werden die Familien durch eine Ansprechperson des Pflegekinderdienstes vom Jugendamt die ganze Zeit begleitet.
Das heißt, es ist auch so ein Stück weit, dass man ein Stück weit öffentlich damit ja irgendwie agiert und eingebunden ist in so ein System und Kontakt hat eventuell, was du ja dann noch sagst, mit den leiblichen Eltern bei der Adoption, ist es ja dann wirklich mein Kind und dann ist da niemand mehr ringsrum.
Okay.
Stimmt nicht ganz.
Ja, wir haben eine Gesetzesänderung, das Kinder-Jugend-Stärkungsgesetz dieses Jahr bekommen und da hat sich im Bereich der Adoption auch etwas verändert, also die Begleitung und die Ansprechperson für Adoptionseltern ist ein Stück verlängert worden, aber das ist nur so ein paar Eckpunkte, weil das nicht unser Auftrag ist.
Okay, aber wir haben es mal mitgehört, das ist auch nicht schlecht.
Ja, dann vielleicht noch die Frage, wie der Bedarf aktuell so ist. Also merkt man über die Jahre, dass es gestiegen ist oder gibt es weniger oder mehr Leute, die sich dafür interessieren? Wie ist der aktuelle Stand?
Also zu meinem Thema Familienpaten würde ich sagen, der Bedarf ist kontinuierlich gestiegen. Auch einfach mit dem Bekanntwerden dieses Dienstes oder dieses Angebotes. Und es ist, also so wie ich das von meinen Vorgängerinnen übernommen habe und auch jetzt in der Zeit überblicken kann, die ich das mache, dass es immer ein Ungleichgewicht ist von Familien, die sich bei mir melden, die dann auf der Warteliste stehen, und Ehrenamtlichen, die mir zur Verfügung stehen. Also aktuell sind es zwischen so um die 40, 50 Familien, die warten. Mhm. Und noch vergeben kann ich gerade vielleicht so 4 Ehrenamtliche, die noch so im Vermittlungsverfahren sind. Okay. Also der Bedarf ist total hoch und der wäre auch an sich noch größer, wenn ich auch Werbung dafür machen würde. Also das mache ich schon gar nicht mehr, dass ich auf Seiten der Familien werbe und ja. Sozusagen nach Familien suche, weil ich das überhaupt nicht bedienen kann in dem Sinne. Ne? Also ich versuche nur für Ehrenamtliche zu werben, unsere Informationsveranstaltungen oder Plakate oder Flyer, das läuft nur auf der Seite der Ehrenamtlichen, weil ich die Familien gar nicht alle vermitteln kann.
Mhm. Also ist im Ablauf auch so, dass die Familien, die gerne einen Paten hätten, sich dann auch bei euch melden können.
Hm? Genau, an sich ist das genau gleich. So wie sich die Ehrenamtlichen bei mir melden, melden sich auch die Familien und sagen, hier, ich habe davon gehört, oder Freunde haben das, oder auch Familien, die schon anderweitig Unterstützung erfahren, eben darauf aufmerksam gemacht werden, dass das noch ein guter und hilfreicher Baustein wäre fürs Familienleben. Und dann sich eben melden und ich dann auch die Familien aufnehme. Gibt aber auch, also gerade letztes Jahr habe ich dann auch irgendwann gesagt, nee, ich kann sie gerade nicht aufnehmen. Ich setze sie gerne bei mir, ich habe gesagt, so passive Warteliste. Und sobald ich wieder Kapazitäten habe, melde ich mich, um sie dann wirklich aufzunehmen. Aber es ist, ja, also es ist wirklich viele Familien, die sich das wünschen und die das auch wirklich gut, ja, wo das total hilfreich wäre. Mhm. Und es wäre schön, wenn wir das mehr vermitteln könnten, also wenn mehr Partnerschaften möglich wären, weil das ist eine, ja, schon eine kleine Hilfe, die aber ganz Großes bewirken kann.
Ja. Und wie ist es bei Pflegeeltern? Ist da der Bedarf auch so ja, einiges höher als die Nachfrage?
Also ich denke, das kann man auch so sagen. Hm. Der Bedarf ist immer gegeben. Es gibt immer Kinder, die zum Pflegekind werden, aus der Situation in der Herkunftsfamilie heraus. Und deswegen kann man so sagen, die Bewerber und die Kinder in der Vermittlung ist relativ dicht beieinander. Das Jugendamt wünscht sich natürlich so einen Pool von anerkannten Pflegeeltern, weil sie ja mit dem Blick auf das Kind und seine Bedürfnisse die passende Pflegefamilie suchen möchten. Und wenn ich eine Auswahl hätte oder habe, ist das natürlich nochmal ein ganz anderes Umgehen, als wenn man sagt, es ist gerade so 1:1. Also wir haben eine Familie, die sind Pflegeeltern geworden, in der Anerkennung und kommen jetzt in die Vermittlung mit dem Kind. Und dieses Kind hat sozusagen diese Familie. Mhm. Also das wäre so ein großes Ziel oder auch ein Wunsch vom Jugendamt, wo wir sagen, das liegt auch jetzt ein Stück an den Chemnitzerinnen und Chemnitzern, die sich vorstellen können, Pflegeeltern zu werden.
Ja, angenommen, man kann sich das jetzt vorstellen und möchte so eine Aufgabe übernehmen. Was muss man denn so für Voraussetzungen mitbringen, um das zu machen?
Ich würde gleich mal wieder anfangen für die Familienpaten, Patinnen. Wer das machen möchte, sollte sich, ich finde immer zuerst die Frage stellen, bin ich offen für ein erstmal komplett fremdes Kind, für eine Familie, die vielleicht auch einen komplett anderen Lebensentwurf hat als ich, und bin ich bereit, einmal in der Woche 2 bis 3 Stunden Zeit zu investieren? Habe ich Freude an Kindern, habe ich Freude daran und habe ich auch Geduld daran, Entwicklung zu begleiten? Und und wenn das, sage ich mal, wenn man das mit einem offenen Herzen mit Ja beantworten kann, dann denke ich, ist es wichtig, Kontakt zu uns aufzunehmen, dass wir ein persönliches Gespräch führen können, wo wir dann gut abklopfen, was stellt sich die Person unter so einer Patenschaft auch vor? Stimmt das mit dem überein, was wir gern vermitteln möchten? Mhm. Weil es doch hier auch oft auch sehr unterschiedliche Vorstellungen gibt und auch eigene Bedürfnisse, die dann vielleicht auch mitgebracht werden. Und dann wird gut geguckt, welche Patenschaft könnte passen. Also welches Kind kann ich mir vorstellen im Sinne von, welche Altersgruppe traue ich mir zu. Ne? Die Patenkinder sind in der Regel zwischen dem 2. und 14. Lebensjahr bei uns. Welcher Stadtteil kommt für mich in Frage, damit ich das auch gut in meinen Alltag einbinden kann. Weil ein Großteil sind tatsächlich auch noch berufstätig und da finde ich das wirklich keine unrelevante Frage oder keinen unrelevanten Fakt, dass ich das auch logistisch gut unterbringen kann. Als wenn ich erst eine Dreiviertelstunde nach meiner Arbeit im Berufsverkehr durch Chemnitz fahre, dann Zeit mit meinem Patenkind verbringe und dann wieder zurückfahre. Also das sind dann auch manchmal Punkte, die eine Patenschaft erschweren. Deswegen gucken wir schon, dass es eine Nachbarschaftshilfe ist, im besten Falle. Das gelingt natürlich nur in, ja, in wenigen Fällen, dass man wirklich im Kiez Patenschaften vermitteln kann. Meistens sind es schon die angrenzenden Stadtteile. Aber so sind es ja noch verschiedene andere Faktoren, die mir dann die Ehrenamtlichen auf den Weg gehen, Weg geben, die wir versuchen rauszufiltern. Worauf sollte ich achten, wenn ich jetzt nach einer passenden Familie gucke? Also das gerade, was meine Kollegin gesagt hat, dass das wäre natürlich auch Luxus. Also einen großen Pool zu haben, um dann bestmöglich vermitteln zu können. Und ja, und dann, wenn sozusagen dieses Erstgespräch gelaufen ist, dann werden die Ehrenamtlichen losgeschickt, ein erweitertes Führungszeugnis zu beantragen. Das ist die Voraussetzung, um so ein Ehrenamt mit Kindern und Jugendlichen überhaupt ausführen zu dürfen. Und wenn das vorliegt, dann gibt es quasi den nächsten Termin, wo wir die Ehrenamtsvereinbarung abschließen. Es ist dann eine Vereinbarung zwischen der Person, die dann eben Familienpatin, Pate ist, und dem Caritasverband. Und über diese Vereinbarung oder diesen Vertrag sind die Ehrenamtlichen zum Beispiel auch versichert. Aber da können wir vielleicht auch später noch drüber sprechen, was dann so unser Angebot dazu ist. Und wenn diese Ehrenamtsvereinbarung abgeschlossen ist, dann gucken wir ganz aktiv sozusagen, welche Familie könnte passen. Zu dem Termin habe ich meistens schon so ein paar Familien im Kopf, die ich vorschlage. Wir gehen darüber ins Gespräch. Okay, können Sie sich das vorstellen? Ich umreiße die Familie sozusagen ein Stück weit mit den vielleicht Herausforderungen oder Wünschen, die die Familie mitbringt an die Patenschaft. Und dann entscheidet die Person mit, wo sie denkt, wo die Reise hingeht. Also das finde ich auch ganz wichtig, dass das eine gemeinsame Entscheidung ist, wo die Ehrenamtlichen selber sagen können, die Familie kann ich mir vorstellen oder nee, das fühlt sich schon nicht stimmig vom Hören an für mich. Und ja, die Familie, für die wir uns dann gemeinsam entscheiden, da gibt es dann ein Kennenlerntreffen mit der Familie. Und bei dem Kennenlernen geht es auch wirklich erstmal nur ums Vorstellen. Ne? Dass jeder so ein bisschen erzählt, wer er ist, wie er sich das mit der Patenschaft so praktisch vorstellen könnte. Und dann finde ich es wichtig, sich auch erst nochmal zu trennen, dann in Ruhe eine Nacht drüber zu schlafen. Und dann gibt es die Rückmeldung sozusagen erstmal an mich als Vermittlerin. Wollen Sie die Patenschaft probieren, gemeinsam in die Probezeit starten? Und das wäre dann sozusagen der nächste Schritt, in eine achtwöchige Probezeit zu starten. Mhm. Und dann guckt man, ob man gemeinsam ja einen Faden findet, den man zusammenspinnen kann. Dann.
Okay.
Welche Aufgaben hat man denn so als Pate? Also wenn man jetzt wirklich noch nichts davon gehört hat, was kann man sich denn darunter vorstellen?
Also prinzipiell ist es grob zusammengefasst, dem Kind eine schöne Zeit zu schenken. Also das heißt, altersgerechte Aktivitäten mit dem Kind zu tun, auf den Spielplatz gehen, vielleicht irgendwelche anderen Sachen zu machen, woran das Kind Interesse hat. Oft sind es auch so ein bisschen Unterstützungsmomente für die Familie, so in der Alltagslogistik, das Kind halt auch mal abzuholen, vielleicht irgendwo hinzubringen. Manche Kinder haben ja auch noch neben den klassischen Sachen wie Schule oder Kita vielleicht auch therapeutische Termine, die wahrzunehmen sind, wo dann auch Paten unterstützt und sagen, okay, ich übernehme den Termin einfach in der Woche und bringe das Kind hin und dann machen wir einfach danach noch was Schönes zusammen und dann bringe ich das Kind wieder nach Hause. Manchmal ist auch Schule ein Thema, dass man bei Hausaufgaben unterstützt. Aber in der Regel soll es wirklich für das Kind einfach eine schöne Zeit sein, auf das es sich freut, einmal in der Woche und somit für die Familie auch eine Entlastung stattfindet, wo die Eltern auch wissen, okay, mein Kind ist gut versorgt, ich kann heute in Ruhe meinen Termin wahrnehmen oder ich kann vielleicht auch mal mit dem anderen Geschwisterkind was in Ruhe machen. Das kann da auch mal im Mittelpunkt stehen und das andere Kind hat eine schöne Zeit.
Mhm. Genau. Wie ist jetzt der Prozess beziehungsweise die Voraussetzung bei Pflegeeltern?
Bei Pflegeeltern gibt es im Prinzip auch einen Ablauf. Also zunächst ist es eine sehr individuelle Zeitschiene. Mhm. Ich werde von dem Thema angerührt. Ich habe vielleicht in meinem Umfeld schon eine Familie oder ich kenne ein Kind, was in diesem Kontext lebt. Und ich setze mich damit auseinander. Das heißt also mindestens mal ein großes Herz und Freude am Umgang mit Kindern zu haben. Das ist, denke ich, so eine ganz wichtige Voraussetzung. Dann ist es die Frage der Motivation, also dieses oft, uns geht's gut, wir haben Haus, Hof, Grundstück, wir haben ein Zimmer übrig, unsere Kinder sind jetzt Flügge oder ich möchte zu meinen Kindern durchaus noch ein Kind dazu aufnehmen. Also da ist die Motivationslage sehr unterschiedlich. Es braucht mit Sicherheit einen langen Atem, es braucht viel Flexibilität und Zeit und man muss in gewisser Weise auch belastbar sein.
Ja.
Bei Pflegefamilien selber sagen immer, sie möchten als ganz normale Familie wahrgenommen werden, möchten ihren Alltag leben und trotzdem gibt es immer diese Besonderheiten eben, dass sie hilfeleistende Stelle des Jugendamtes sind und damit in einem anderen Kontext noch leben. Die Kinder möchten Kind sein, und nicht irgendeinen Stempel haben, ich bin jetzt Pflegekind, weil was macht denn ein Pflegekind aus? Mhm. Im Prinzip nur, dass es mit zwei Familien quasi groß wird. Weil der Gesetzgeber sagt, aus der Sicht des Kindes, das Kind hat einen Anspruch auf den Umgang mit seinen leiblichen Eltern. Und dieser gesetzliche Anspruch des Kindes muss ja auch dann zum Beispiel beim Umgang mit den leiblichen Eltern umgesetzt werden. Das ist vielleicht auch noch eine Besonderheit zu sagen, die Bewerber oder die Pflegeeltern brauchen eine große Toleranz oder Akzeptanz auch von verschiedenen Lebensgestaltungsmodellen, die es gibt oder auch Erziehungsmodellen, um eine positive oder eine wertschätzende Haltung gegenüber den leiblichen Eltern zu entwickeln, damit das Kind jetzt nicht nochmal zwischen vier streitende oder zwei streitende Eltern oder Familienparteien gerät, sondern es geht um das Kind und alle sollten sich bemühen, im Sinne des Kindes und zum Wohle des Kindes miteinander zu agieren. Es gibt formale Kriterien wie zum Beispiel ausreichend Wohnraum, das prüft ja alles das Jugendamt ab, geordnete wirtschaftliche Verhältnisse, eine persönliche Eignung, Lebenserfahrung gehört natürlich auch mit dazu. Und das alles ist Bestandteil des Bewerberverfahrens, was dann im Jugendamt läuft. Das, was wir als Caritasverband anbieten, ist neben den Informationsveranstaltungen oder den Werbemitteln oder all diesen Dingen, ist die Möglichkeit, das persönliche Beratungsgespräch mit mir zu führen. Und dort geht es vor allen Dingen darum, so die ganz persönlichen Fragen im eigenen Lebenskontext zu beantworten. Weil man macht sich natürlich viele Gedanken und was weiß man, also auch das gut einzubauen, damit eine gute Grundlage gelegt ist, sich zu entscheiden. Und diese Prozesse, diese Entscheidungsphasen können durchaus 1,5-2 Jahre betragen. Und es geht nicht um Geschwindigkeit, weil ich sage immer, es wird immer Pflegekinder geben, sondern es geht wirklich um die Genauigkeit und Gründlichkeit, das gut abzuwägen, weil wir ja auch wollen, dass wenn Pflegschaften beginnen, dass die also dann auch gelingen.
Ja. Und kann man denn jetzt nur Pflegeeltern werden, wenn man zu zweit ist? Oder kann man das jetzt auch als Alleinstehender oder als Alleinstehende entscheiden, ich würde gerne mich um ein Kind kümmern?
Also die Lebensvielfalt ist ja gegeben und auch da ist natürlich das Jugendamt mitgegangen. Pflegeeltern oder Pflegefamilie, jetzt können wir es ein bisschen differenzieren, können also Paare werden, Familien, die ihre Kinder noch im Haushalt haben oder die so Flügge werden, Alleinerziehende und auch alleinlebende Personen. Ja. Voraussetzung ist eben, dass eine Eignung vorliegt, die prüft das Jugendamt und wenn die gegeben ist, dann gehen die Bewerber oder zukünftigen Pflegeeltern dann durch dieses Bewerberverfahren.
Okay.
Ist die Pflegschaft immer langfristig angelegt? Also es gibt ja theoretisch auch Pflegeeltern, die immer nur für einen kurzen Zeitraum oder wenn eine schnelle Inobhutnahme wichtig ist, manchmal muss man ja auch schnell handeln.
Genau, und da geht es jetzt um die Differenzierung. Genau. Jetzt sind ganz viele Begriffe gefallen. Also prinzipiell ist es so, ich fange mal an, Kindeswohlgefährdung in der eigenen Familie ist gegeben, dann muss das Jugendamt handeln und es findet gegebenenfalls eine Inobhutnahme statt, wenn vorher durch das Jugendamt geeignete Hilfen eingesetzt worden sind, um eben den Verbleib der Kinder in der Familie zu sichern und die Familiensituation zu verbessern. Wenn das also nicht möglich ist oder eine neue Krisensituation entsteht und das Jugendamt handeln muss, dann werden die Kinder in dieser Inobhutnahmesituation in eine familiäre Bereitschaftspflege gegeben oder in eine Kleinkindwohngruppe. Und dann hat das Jugendamt die Aufgabe, die Perspektivklärung für das Kind durchzuführen. Und die erste Frage ist immer, gibt es Optionen, dass das Kind zu seinen Eltern zurückkehrt? In einem gewissen Zeitumfang und durch welche Unterstützungsmöglichkeiten. Wenn das gegeben ist, würde das Kind gegebenenfalls in diesen jetzt vor Ort, also in der FBB oder in der Wohngruppe bleiben. Oder es wird entschieden, das Kind geht für eine befristete Zeit in eine Pflegefamilie. Und wenn aber offensichtlich ist, dass es schwierig oder gar ausgeschlossen ist, dass das Kind in die Herkunftsfamilie zurückkehrt, da muss natürlich auch intensiv geschaut werden. Dann wird das Kind in eine unbefristete Vollzeitpflege oder auch Dauerpflege gegeben. Und mit der Volljährigkeit des Kindes endet dann auch diese Form der Pflegschaft.
Welche Unterstützung gibt es denn jetzt für sowohl Pflegeeltern als auch Familienpaten? Dass man jetzt, also man wird da jetzt wahrscheinlich nicht ins kalte Wasser geworfen und gesagt, hier ist das Kind, mach mal. Da gibt es ja wahrscheinlich ja, Leute, die einen begleiten oder irgendwelche Hilfen oder sowas, nehme ich mal an.
Genau, ich würde wieder für die Patinnen anfangen. Uns ist wichtig, dass eine Begleitung durch uns stattfindet. Ne? Also sowohl relativ intensiv in dieser Probezeit, dass ich da schon ja, mehrfach nachhöre und immer mal anrufe, so nach den ersten zwei Treffen, wie lief's denn, habt ihr euch gefunden, klappt es mit Terminabsprachen und genau und auch sonst immer mal nachhöre oder auch sage, ihr könnt euch immer gerne melden, wenn ihr was auf dem Herzen habt. Ne? Das ist so das eine und das merke ich auch immer wieder, wie wichtig das ist. Es gibt auch immer wieder Paten oder Patinnen, die sagen, ja, ich habe schon überlegt, ob ich sowas vielleicht mal selber irgendwie hinkriege, irgendjemand anspreche oder wie findet man denn so eine Familie? Mhm. Aber das ist total toll, jemanden zu haben, der einen da begleitet und in dieser Vermittlung einfach auch hilft. Ne? Ja. Weil sonst wüsste ich gar nicht, ich möchte mich gern engagieren, aber wie finde ich denn so die passende Familie? Also ich denke, dieser Punkt, dieser Vermittlung, die zu begleiten und auch danach eben zu sagen, okay, auch fortwährend über die ganze Zeitraum der Patenschaft bin ich als Ansprechperson im Hintergrund, ist eine große Unterstützung und auch ja, wie so ein Backup. Ne? Und daneben biete ich dann verschiedene Veranstaltungen auch an für alle Ehrenamtlichen. Es sind zum Teil Stammtische, die so zweimal im Jahr ungefähr stattfinden, wo die Ehrenamtlichen sich einfach auch mal untereinander austauschen können, auch mal hören können, wie laufen denn die Patenschaften woanders, auch feststellen, okay, krass, die Patenschaften sind auch alle sehr unterschiedlich. Mhm. Es gibt Patenschaften, die finden sich, das ist wie Topf und Deckel, das läuft. Dann gibt es aber auch Patenschaften, wo auch in der Familie viel los ist, wo die Ehrenamtlichen mit vielen Themen auch konfrontiert werden, die sie ein Stück weit auch dann wirklich sehr beschäftigen und das dann eine Herausforderung ist, auch damit umzugehen und sich abzugrenzen. Und dafür sind diese Austauschrunden sehr wichtig. Mhm. Das wird auch gerne in Anspruch genommen. Gleichzeitig bieten wir zum Beispiel einen Erste-Hilfe-Kurs für Kindernotfälle an, für alle Ehrenamtlichen. Und auch Veranstaltungen, bei denen sie mit ihren Kindern, also mit den Patenkindern teilnehmen können. Das ist auch schön, dass sich die Kinder auch untereinander mal so ein bisschen kennenlernen, dass ich natürlich auch mal so ein bisschen sehe, okay, wie läuft denn das so praktisch bei denen? Und wir uns da auch wieder Momente haben, wo wir uns austauschen können. Ne? Und ja, und diese Begleitung, wirklich zu wissen, ich habe jemanden, mit dem ich sprechen kann oder wo ich mal nachfragen kann, auch wenn man merkt, okay, in der Familie sind gerade noch andere Herausforderungen, andere Bedarfe, was gibt es denn da noch in Chemnitz? So, wenn man in dem Bereich nicht arbeitet, hat man ja oft dann nicht das Wissen auch, zu sagen, okay, die und die Unterstützungsmöglichkeiten gibt es. Auch dafür kann sich dann gerne an uns gewendet werden, dass ich dann auch gucken kann, okay, was könnten wir denn der Familie vielleicht anbieten oder wo könnten die sich hinwenden oder so. Ja.
So würde ich also man steht nicht allein weiter vor. Nee,
genau.
Na, die Unterstützung für werdende Pflegeeltern, würde ich jetzt mal sagen. Also das ist so interessierte Bewerber und dann Pflegeeltern so von der Abfolge. Also die sich dafür interessieren und zum Jugendamt gehen und dort in das Bewerberverfahren einsteigen, da beginnt ja im Prinzip schon die Unterstützung. Es wird eben ausführlich mit den Familien ihre eigene Geschichte nochmal angeschaut. Dann geht es um die Vorstellung von dem Pflegekind, das wird abgeglichen. Die Bewerber müssen alle in eine Schulung, die 3 Tage geht, wo sie sehr intensiv nochmal mit rechtlichen Fragen, mit Besonderheiten der Situation von Pflegekindern, mit entwicklungspsychologischen Dingen, mit Entlastungs- und Hilfsangeboten unterstützt werden, damit sie gut in die Aufnahme des Kindes starten können. Sie haben die ganze Zeit eine Ansprechperson durch das Jugendamt in der Begleitung, sodass sie also da immer auch nachfragen können, wenn sich irgendetwas aufzeigt. Pflegefamilien stehen alle Formen der Jugendhilfe auch offen, also im Sinne von, wenn es notwendig und als geeignet eingeschätzt wird, eine Erziehungsberatung an die Seite zu stellen oder wenn die Eltern zur Supervision gehen möchten. Für alle Pflegeeltern gibt es im Laufe des Jahres auch verschiedene Fortbildungsangebote, wo sie mindestens eine im Jahr wählen sollten für sich und daran teilnehmen. Das hat zum einen das Angebot eines inhaltlichen Erweiterungsblickes, wenn Sie so wollen. Und Sie lernen eben andere Pflegeeltern kennen. Und dieser Austausch zwischen den Pflegeeltern hat sich immer gezeigt, ist etwas ganz, ganz Wertvolles. Mhm. Wir hatten vor 14 Tagen den Chemnitzer Pflegeelterntag. Da ist es auch ganz wertvoll, Austausch und Zeit miteinander zu verbringen, für die Kinder zu entdecken, ach, ich bin gar nicht das einzige Pflegekind, guck mal, wie viele es gibt. Weil ja sonst im Alltag das ja nicht so Thema ist, auch für die Kinder und ganz bewusst. Es gibt verschiedene finanzielle Unterstützungen durch die Stadt Chemnitz für Pflegeeltern. Prinzipiell ist es ja so, dass die Existenzsicherung des Kindes durch das Pflegegeld abgesichert ist und dass Pflegeeltern eine für ihre Erziehungsarbeit sozusagen einen Obolus bekommen, einen monatlichen, weil man das ja auch ein Stück wertschätzen möchte. Mhm. Sie sind ja letztendlich hilfeleistende Stelle des Jugendamtes.
Ja. Mhm. Ja, so.
Was? Pause.
Naja, aber, was ist denn, wenn man jetzt da selbst so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen emotional dadurch dann belastet wird, weil jetzt man merkt, okay, bei einem Kind zu Hause ist es doch mehr los als bei einem selber, womit man selber so Erfahrung hat, kann ja auch vorkommen. Wie geht man mit sowas dann um?
Naja, Grenzerfahrung haben wir ja in unserem Leben alle, mehr oder minder. Und dann ist es eben zunächst wirklich die Frage, welche individuellen Handlungsoptionen sind mir möglich oder habe ich. Dann ist der Austausch entweder mit der Fachkraft, die mir zur Seite gestellt hat, ja immer eine Möglichkeit, damit umzugehen, zu schauen, was man auch innerhalb der Familie oder im Freundeskreis, das ist ja immer gut, wenn man ein soziales Netzwerk hat, da auch an Entlastung schaffen kann für sich. Also eine gute Selbstfürsorge ist ganz wichtig. Und in der Schulung gibt es auch da entsprechende Hinweise, was man tun kann, wohin man sich wenden könnte, wenn. Also da gibt es auch so ein ganz breites Portfolio. Mhm. Und ja, auch in den Beratungsgesprächen, die ich führe, weise ich schon immer auch darauf hin, dass man lieber bei Zeiten, also immer dieser 5:12 Spruch, den halte ich in so einer Situation für zu spät.
Ja.
Weil dann ist das Zeitfenster zu eng. Also wenn ich merke, dass irgendwas ins Krummeln kommt, und das sind ja alles Prozesse, da fällt ja nichts vom Himmel und das ist von jetzt auf gleich so, dass man sich frühzeitig Hilfe holt und nicht so diesen moralischen Zug erstmal macht, so, ach, was denken die denn von mir, dass wenn ich das hier nicht auf die Reihe kriege, oder wie sieht denn das aus und sowas. Das kann man an der Stelle alles wirklich vernachlässigen, sondern da ist eher Mut losgehen und sich Hilfe suchen wichtiger, als so diese moralischen Abwägungsprozesse, die wiederum Zeit und Kraft kosten.
Okay.
Ja, bei den Patenschaften ist es natürlich auch so, dass es Situationen gibt, wo die Paten belastet sind, ne? Also wo sie an Grenzen kommen oder wo sie sagen, oh, das fällt mir echt schwer, mich da abzugrenzen und zu sagen, okay, meine Aufgabe ist es wirklich nur einmal die Woche 2 bis 3 Stunden eine schöne Zeit mit dem Kind zu haben. Das kommt gerade in dem Austausch auch immer wieder vor, dass bei vereinzelten Patenschaften die Ehrenamtlichen sagen, ach, gefühlt könnte ich da jeden Tag hingehen. Aber darum geht es nicht, und das ist dann auch ein Stück weit meine Aufgabe, dann zu prüfen und einzuschätzen, ob die Patenschaft noch tragbar ist. Also das ist auch eine Frage, die ich natürlich auch beim Kennenlernen aller neuen Familie innerlich mitnehme. Ist das für ein Ehrenamt geeignet oder braucht es ja andere Unterstützungsformen? Weil das natürlich für die Ehrenamtlichen, das sind in der Regel Personen, die keine Ausbildung oder Vorerfahrungen im pädagogischen oder psychologischen Bereich mitbringen, die das alles aus einer ganz großen, aus einer großen Herzlichkeit heraus tun und einfach Offenheit unterstützen zu wollen. Und da ist es uns auch ein Anliegen, dass es auch für die Ehrenamtlichen an sich eine unbeschwerte Beziehung ist. Mhm. Ne? Dass es eine fröhliche Beziehung ist und nicht so sehr geprägt ist von den Dingen, die es dann schwer machen. Und auch da ist es ähnlich, dass ich dann auch gucke mit den Ehrenamtlichen, okay, können wir irgendwas verändern? Woran liegt das denn? Sind es eben vielleicht Herausforderungen, wo wir gucken können, dass wir da jemand anderes noch mit ins Boot holen? Und das hilft schon oft zu sagen, okay, für dieses Thema, da gibt es jetzt jemand anderes, der darauf guckt. Da gibt es jetzt jemanden, der da zuständig ist, und es ist nicht mein Auftrag. Hm. So. Und wenn das aber gar nicht gelingt, dann wäre das auch ein Punkt, eine Patenschaft zu beenden.
Okay.
Wenn das zu schwierig wird einfach. Ne? Mhm.
Bei uns ist das so, das Stichwort Entlastung schaffen. Entlastungspflege, das klingt immer so wie Altenpflege. Dort, deswegen sind wir mit dem Begriff nicht ganz so glücklich. Aber es geht schon auch für die begleitenden Fachkräfte darum zu schauen oder für die Familien eben sich zu melden, dass wir nach Entlastungsmöglichkeiten suchen. Das kann zum einen eben das eigene familiäre oder soziale Netzwerk sein, was man so drumherum hat. Das kann auch mal sein, wenn Pflegefamilien im guten Austausch miteinander sind, dass die da sich auch ein Stück weit unterstützen können. Das ist also ganz frei. Auch da ist es manchmal schön, wenn wir Menschen haben, die mal spontan und kurzfristig einspringen, um eben eine Familie zu entlasten. weil wir schon auch immer wieder sehen, es ist auch mal wichtig, dass das Paar, also wenn es ein Ehepaar ist zum Beispiel oder ein Paar ist, dass die einfach auch mal zwischendurch wieder Zeit für sich haben und nicht nur permanent in dieser Elternrolle sind. Oder dass eine Kernfamilie auch mal sagt, wir wollen auch mal wieder was nur mit unseren Kindern für uns als Kernfamilie tun, aber das Pflegekind soll jetzt nicht ausgeschlossen werden, sondern soll ein eigenes schönes Erlebnis haben und dann kommen wir wieder zusammen und können voneinander berichten und da wieder gemeinsam, auch mit dem Abstand, dann wieder gut gemeinsam weitergehen. Mhm. Also da ist so alles, was das Leben bietet, kann in Pflegefamilien passieren und je besser man auch vernetzt ist, umso schneller und größer sind die Handlungsoptionen dann.
Mhm. Was mir jetzt gerade noch in den Kopf gekommen ist, also bei den Familienpaten wurde ja vorhin schon die Altersspanne so gesagt, aber kann ich jetzt, wenn ich eine Pflegeelternschaft möchte, auch sagen, ich traue mir nur das Alter zu oder ich möchte halt ein Kind, was vielleicht schon in die Grundschule geht oder größer ist oder möchte kein Säugling? Also
das sind Fragen, die jetzt im Jugendamt dann besprochen werden. Generell ist es so, dass der Schwerpunkt von Pflegekindervermittlung zwischen 0 und 6 Jahren liegt. Aber natürlich auch Grundschulkinder und so bis 12. Danach wird es eher schwieriger vom Alter her. Manchmal sind es dann auch Geschwisterkinder, wenn es ältere Kinder sind. Aber prinzipiell ist so diese Altersgruppe der Schwerpunkt. Und natürlich entscheiden zukünftige Pflegeeltern ganz klar mit, welches Kind sie aufnehmen möchten, was sie sich auch an Aufgaben zutrauen. Mhm. Neben dem, dass man sagt, das Kind hat ja vielleicht schon eine Geschichte in seiner Herkunftsfamilie erlebt, also der berühmte Rucksack, den das Kind mitbringt. Und dann ist es ganz wichtig zu sagen, möchte ich wirklich das Kind von frühestmöglicher Zeit. Mhm. Ich habe aber auch schon Familien da gehabt, wo dann die Frau ganz spontan sagt, Windelzeit muss jetzt nicht nochmal sein, oder? Nein, das entscheiden Sie und teilen das dem Jugendamt mit, welche Zeit, welches Alter Sie sich vorstellen können. Auch die Frage, ist es ein Junge, ist es ein Mädchen, ist es ein Kind, sind es Geschwisterkinder? Die Frage auch der Belastbarkeit, auch der Grenzen oder des Zutrauens. Ein Kind mit Handicap, ein Kind mit Migrationshintergrund. Alle diese Fragen werden natürlich besprochen und ausgetauscht. Und ich sage dann immer, es wäre hilfreich, sich dort eher zu begrenzen und das eng zu fassen, weil es immer diesen Lebensrucksack gibt und man weiß nicht, was sich da zeigt, was auch vorher kein Jugendamt oder kein allgemeiner Sozialdienst wissen kann. Und dafür ein Stück Reserve auch zu haben und dann nicht aus allen Wolken zu fallen und dann hätten wir das gewusst oder so. Ja. Deswegen Gründlichkeit vor Geschwindigkeit. Okay. Also die Dinge müssen gut abgewogen werden. Ja.
Und was ist denn, wenn man jetzt doch nach einer gewissen Zeit, ein halbes Jahr oder so, nur mal als Beispiel, merkt, dass eben dieser Rucksack doch zu groß ist und man merkt, es geht gar nicht mehr, jetzt wahrscheinlich eher dann bei den Pflegeeltern. Wie ist das dann? Ist man dann gefangen? Sagt man, nee, ihr habt das jetzt gemacht, jetzt zieht ihr das mal schön durch bis 18? Oder gibt es da einen ganz, ja, ganz großen Notfall, da einen Ausweg, möchte ich es mal nennen?
Also zunächst, ich fange wieder ein Stück eher an. Mhm. Zunächst ist es ja so, wenn die Pflegeeltern anerkannt sind, kommt ja die Anbahnungsphase mit dem möglichen zukünftigen Pflegekind. Mhm. Und da sind die Fachkräfte natürlich auch beteiligt und dabei. Und das ist so eine Zeit von circa 6 bis 8 Wochen. Das heißt, man sieht das Kind, lernt auch die Eltern kennen, dann spielt man mal 2, 3 Stunden, dann verlängert sich das einen halben Nachmittag, einen Samstag, mal mit Übernachtung und das Kind kehrt immer wieder an die Stelle zurück, wo es jetzt sozusagen untergebracht ist und lebt. Und erst wenn so von allen Seiten ein grünes Licht, ein Ja kommt, dass es mit der im Moment größtmöglichen Sicherheit funktionieren könnte, erst dann wird ja die Aufnahme des Pflegekindes in die Familie entschieden. Und wie gesagt, der Pflegekinderdienst, eine Kollegin, ein Kollege bleibt begleitend für die Familie ansprechbar. Es gibt Krisensituationen, aber in so einem kurzen, also die Familien werden bei der Schulung auf die Phasen, wie ein Pflegekind in eine Familie integriert wird, vorbereitet. Mhm. Insofern ist ein Grundwissen, will ich es mal nennen, schon da. Und wir bieten so ungefähr 1 Jahr, 1,5 Jahr den Reflexionsnachmittag an, um zu schauen, wie sind die Pflegefamilien mit ihrem Kind gestartet, was hat sich geändert, was waren Erwartungen, wo stehen sie heute. Und da kommt ganz oft aus, alles easy, alles schick. Obwohl sie ja gehört haben, es kann durchaus schwierig sein. Mhm. Und dann sagen wir Glückwunsch, aber denken Sie dran, wenn es nicht jetzt ist, es wird kommen, weil die Phasen laufen einfach so ab. Das ist wissenschaftlich nachgewiesen. Also das gibt auch keines, so ist es immer, sondern es ist immer ganz individuell. Das Individuelle vom Kind und auch von den Pflegefamilien her. Also wenn gar nichts geht, auch das fällt nicht vom Himmel, sondern das zeigt sich an wie in einem Prozess. Und je eher das wahrgenommen wird, umso eher sind natürlich die Fachkräfte dran zu schauen, welche Optionen gibt es. Die Herausnahme aus der Pflegefamilie ist immer die letzte Option. Mhm. Also was ich vorhin schon gesagt habe, Pflegeeltern können ein ganz breites Angebot an Unterstützung bekommen. Auch mit dem Kind wird gearbeitet, je nach Alter. Mhm. Aber zum Beispiel, wenn eine schwere Erkrankung offensichtlich wird, wo wirklich die Pflegefamilien sagen, damit sind wir völlig überfordert, das kann natürlich auch ein Grund sein, wo man sagt, dann wird das relativ schnell auch beendet. Mhm. Und man muss schauen, wo dem Kind eine adäquate andere Hilfe ermöglicht wird. Weil wenn ganz viel Fachkenntnis oder medizinisches Wissen notwendig ist, um dem Kind gerecht zu werden, das kann man von den Pflegeeltern mit Herz, die es an der Stelle sind, glaube ich, nicht verlangen. Und Überforderung hilft niemand, weder den Pflegeeltern noch dem Jugendamt noch dem Kind. Deswegen gibt es ja als eine weitere Form von Pflegschaften auch die Erziehungsstellen. Dort sind Familien, wo mindestens Mutter oder Vater einen pädagogisches, medizinischen Abschluss haben oder Beruf haben. Und dort werden dann Kinder hinvermittelt, wo schon offensichtlich ist, dass sie einen besonderen Hilfebedarf haben oder auch eine gewisse Diagnostik vorliegt, wo man sagt, das ist ein Kind, was nicht zu Pflegeeltern mit Herz gehört, sondern wo wirklich Fachkräfte dieses Kind ins Leben begleiten.
Okay.
Eine Zeitschiene, wo es nochmal spannend wird, ist die Pubertät. Das ist aber bei allen so. Und dann sage ich Pubertät plus bei Pflegekindern. Da kommt natürlich nochmal so dieses Rückkehren. Was sind meine Wurzeln? Warum bin ich eigentlich hier in der Pflegefamilie? Wie ist das auch mit den leiblichen Eltern? Da wird es auch nochmal spannend, durchaus. Und das ist auch nochmal so eine Phase, wo dann durchaus auch von Seiten der jungen Menschen das Signal kommt, kann ich jetzt nicht in eine Wohngruppe gehen, das ist mir jetzt hier zu eng oder das nervt mich alles oder ne, was eben auch so pubertär normal ist. Und auch das zeigt sich an und dann wird schon auch geguckt, was macht jetzt hier Sinn? Zieht man es durch, wie du gesagt hast, oder sagt man, okay, es gibt eine Internatsoption, wo das Kind Montag bis Freitag ist und nur am Wochenende in der Familie lebt, dann ist es für alles ein bisschen entspannter. Dann freut man sich vielleicht auch wieder aufeinander und kann anders mit der Zeit umgehen oder wenn eine Lehre ansteht, dass man dort sagt, es gibt ein langsames Ausschleichen sozusagen aus dem gemeinsamen Familienleben. Das wird dann auch immer geschaut. Und das sind immer alles individuelle Entscheidungen.
Dann vielleicht mal andersrum gefragt. Ich kann mir auch vorstellen, dass man als Pflegeeltern vielleicht auch die Angst hat. Also Lebensumstände können sich ja ändern. Keine Ahnung, man wird arbeitslos oder irgendwie tut das eigene Leben nicht so mitspielen, wie man das möchte. Muss man die Angst haben, dass eben das Kind wieder entzogen wird? Oder, also theoretisch hat ja immer das Jugendamt die Obhut im Endeffekt, ne?
Also die sorgeberechtigte Person, das sind entweder die Eltern oder der Vormund, das sind, ist sozusagen die Schlüsselperson. Der allgemeine Sozialdienst ist fallführend, wie wir das so sagen. Und der Pflegekinderdienst ist die begleitende Fachkraft, die die Familie als Ansprechperson hat. Lebensumstände können sich ändern, das muss aber nicht zur Beendigung der Pflegschaft führen generell. Das, was immer die große Sorge ist, wird uns dieses Kind wieder weggenommen, in Anführungsstrichen. Für mich gehört zur Wahrheit, und ich finde, wenn jemand sich damit beschäftigt, soll er alle Eckpunkte auch kennen, gehört dazu, dass es immer ein gewisses Restrisiko, will ich es jetzt mal nennen, gibt. Es ist vom Jugendamt abgeprüft und mit einer hohen Wahrscheinlichkeit werden ja Kinder in eine Vollzeitpflege gegeben. Das Kind hat einen Anspruch auf den Umgang mit seinen Eltern und die Eltern haben letztendlich auch ein Recht, dass das Kind bei ihnen lebt. Und wenn sie das über das Familiengericht einklagen, dass die Rückkehr des Kindes wieder erfolgen soll, weil aus ihrer Sicht wieder alles gut ist, dann ist dieser Weg auch möglich. Aber das ist relativ wenig. Also wir können es nie 100% ausschließen. Also das wird weder das Jugendamt noch ich sagen, dass wir eine 100%ige Sicherheit aussprechen können. Aber es ist verantwortungsvoll immer zur größtmöglichen Sicherheit abgeprüft.
Wie ist denn generell so das Verhältnis dann mit den leiblichen Eltern? Wie sehr werden die dann noch eingebunden, abgesehen jetzt von, dass sie da jetzt das einklagen könnten? Verbringen die dann in der Regel regelmäßig Zeit dann noch mit dem Kind? Oder ist das eher dann, dass sie sagen, oh, es ist weg und jetzt haben wir unsere Ruhe?
Also
wie ist das so in den meisten Fällen?
Also der Umgang des Kindes mit seinen leiblichen Eltern gehört immer als ein Teil der Pflegeelternarbeit oder der Pflegeelternzeit dazu. Es gibt das Instrument des Hilfeplanes. Da sitzen alle Beteiligten einmal im Jahr am Tisch und es wird geschaut, wo steht das Kind jetzt, wo wollen wir hin in einem Jahr und wer macht hier was. Und da sind die sorgeberechtigten Eltern, wenn sie das Sorgerecht haben, beteiligt, oder der Vormund ist auch mit dazu eingeladen. Und jeder bekommt dort seine Aufgabe und das ist festgeschrieben in dem Hilfeplan und für alle verbindlich. Also auch zum Beispiel die Frage der Umgangsregelung. Nun haben wir je nach Situation und Ausgangslage leibliche Eltern, die mit der Umgangsregel zum Beispiel alle 14 Tage oder einmal im Monat für 2 Stunden in der Woche oder am Samstag einverstanden und denen ist das ganz lieb und wichtig und die halten sich dran und das läuft ganz unkompliziert durch. Die Pflegeeltern bereiten das Kind auf die Begegnung mit den leiblichen Eltern vor. Dann gibt es 2 Formen, den begleiteten Umgang, dann geht eine Fachkraft mit dem Kind zu dem Treffpunkt. Die Umgänge finden immer außerhalb der Pflegefamilie statt und die Pflegeeltern sind auch da nicht beteiligt. Und am Ende bringt die Fachkraft das Kind zum vereinbarten Treffpunkt oder zur Familie zurück. Oder aber es ist alles so weit abgesichert für das Kind und die Eltern, dass es auch unbegleitete Umgänge gibt, aber wie gesagt nicht, also auf neutralem Territorium nicht, im Zuhause der Pflegefamilie.
Okay.
Und dann schauen die Eltern natürlich, die Pflegeeltern, wie die Reaktion des Kindes nach dem Kontakt ist. Es macht Sinn, sich da auch immer ein paar Notizen zu machen. Und wenn sich anzeigt, dass also das dem Kind nicht gut bekommt, dann ist es einfach sinnvoll, Kontakt mit der Ansprechperson im Jugendamt aufzunehmen und das rückzumelden und nicht erst ein Jahr damit zu warten. Dann könnte man schon etwas unternehmen oder mit den Eltern nochmal sprechen. Es gibt aber auch die Erfahrung, dass leibliche Eltern kurzfristig den Umgang absagen. Es gibt leibliche Eltern, die fordern mehr ein, als verabredet ist. Das muss gut ausbalancieren. Also ich sage immer, im Pflegefamilienbereich gibt es nicht, was es im normalen Leben nicht auch gibt. Also der eine kann Vereinbarungen einhalten und annehmen, der andere interveniert permanent oder möchte mehr. Damit muss man umgehen lernen.
Verstehe.
Ja.
Ja.
Die Frageliste ist fast abgearbeitet, ne?
Was, ja. Genau, ne, was jetzt ist, wenn das jetzt, was ist jetzt, wenn man jetzt mitkriegt, das ist ja bei Familienpartnern dann wahrscheinlich ähnlich, wenn man jetzt mitkriegt, dass das Kind wirklich in Verhältnissen dann lebt, wo es jetzt dem nicht gut tut, ne, was weiß ich, wo jetzt da eben sehr viele negative Erfahrungen dem Kind mitgegeben werden, was kann man da machen?
Das kommt bei den Patenschaften tatsächlich nicht vor oder kaum vor, würde ich sagen, weil ich ja im Vorfeld die Familien alle kennenlerne und schaue, ob das möglich ist für so ein Ehrenamt. Und wenn ich denke, das ist ja so herausfordernd und so chaotisch, dann würde ich da auch keine Patenschaft hinvermitteln. Wenn ich zum Beispiel als Fachperson schon denke, boah, ich finde das ganz schwer aushaltbar, dann würde ich das keiner Patenschaft zumuten in dem Sinne.
Okay. Ne?
Deswegen würde ich das... die Frage tatsächlich für die Patenschaften eher ausschließen. Aber sollte das sich so entwickeln, kann ja auch sein, ne? Dass man beginnt die Patenschaft, da ist es noch in Ordnung oder tragbar. Und dann verändern sich die Lebensumstände. Ne? Irgendwas passiert, dass dann die ehrenamtliche Person auch sagt, boah, das geht überhaupt nicht mehr. Dann sind Sie natürlich auch ein Stück weit eben in dem Sinne verpflichtet, auch an mich ranzutreten, dass wir da ins Gespräch gehen und wir dann gucken, okay, was können wir helfen? Können wir die Patenschaft noch lassen unter bestimmten Voraussetzungen oder müssen wir das beenden? Und wie gesagt, was ich vorhin meinte, welche Hilfen sind dann sinnvoll? Und was müssen wir dann in der Familie vielleicht anbieten, installieren? Ist ja trotzdem immer auch eine Frage der Freiwilligkeit, ne? Und auch die Frage, worauf möchte sich die Familie auch einlassen? Und das ist ja immer so dieses Spannende, da treffen zwei komplett fremde Personen aufeinander. Man öffnet gerade als Familie sein Zuhause, sein Privatleben für so eine fremde Person und weiß auch, okay, so schön so eine Patenschaft auch ist, es ist auch noch jemand jetzt in der Familie, der ja trotzdem auch so ein bisschen so ein Auge hat ne? Und vielleicht auch dann mal eine Sorge äußert oder so. Das ist schon auch ein Punkt, den man sich im Vorfeld auch, ja, gut, was heißt gut überlegen muss, aber dafür das einfach mitdenken muss, ne? Dass man da jemanden komplett so ein bisschen in, seinen, in seine Familie so mit reinlässt, so, ne? Jemand Fremdes.
Bei den Pflegeeltern, da hat man es ja quasi schon, ne?
Also da sind immer viele Augen, die, die drauf gucken, dass es dem Kind gut geht, ne? Also das fängt schon an bei der Auswahl der Pflegeeltern. Das Jugendamt weiß ja, was die Bedürfnisse und die Situation des Kindes ist und sieht ja auch die Bewerber. Und dieser Prozess dauert ja einige Monate. Das heißt, die Mitarbeiterinnen vom Jugendamt lernen ja die zukünftigen Pflegeeltern auch gut kennen. Mhm. Auch im Rahmen, was sie leisten können, was ihre Möglichkeiten sind, ihre eigenen Begabungen und so weiter. Und durch die regelmäßigen Kontakte wird natürlich auch geschaut, wie der Alltag funktioniert. Also es gibt da auch Hausbesuche. Vor dem Hilfeplan muss ein Sozialbericht von den Mitarbeitern geschrieben werden, die Familie begleitet. Also das ist an und für sich gut abgesichert. Weil es ist nicht auszuschließen, dass es mal Krach gibt oder dass es mal Schwierigkeiten gibt, aber das ist so das, was ja normal ist. Und ansonsten ist einfach durch die Begleitung, durchs Jugendamt da immer ein gewisser Schutz auch gegeben.
Das ist natürlich gut. Ja, jetzt sind wir ja so ein bisschen fast ins Düstere abgerutscht, möchte ich fast sagen. Wenn man jetzt sagt, man macht das, was bekommt man denn zurück jetzt selbst? Dass man jetzt sagt, okay, das... Da haben wir nochmal einen positiven Aspekt.
Also ich denke, dass ein ganz großer und schöner und wertvoller Aspekt ist, ist eben ein Kind begleiten zu können, auch aus so einer, in dieser Position, ich habe die Zeit. Ne? Ich habe diese Patenschaften, beruhen ja auch immer darauf, ich muss nichts nebenbei noch irgendwie organisieren oder machen, wie es ja oft für die Eltern der Fall ist, sondern ich habe die komplette Zeit und Ruhe, dieses Kind ja, zu unterstützen, mit dem was zu erleben, dem Kind die Welt zu zeigen. Und da sind ja Kinder auch total dankbar und zeigen ja auch total, wenn sie sich über Dinge freuen und geben das sehr direkt zurück. Und das ist auch was, was viele sagen, dass sie das, dass das total wohltuend ist und total auch bereichernd für ihren eigenen Alltag, so ein Kind beim Aufwachsen und Großwerden zu begleiten. Und auch das zu sehen, was sich vielleicht verändert. Also gerade in diesen in diesem Alter, in dem die meisten Patenkinder sind, so Kindergarten, Grundschulalter, da passiert ja auch unglaublich viel. Ja. Und da sind ja Kinder auch noch total wissbegierig und lernbereit, sodass man auch ganz viel geben kann. Also das, finde ich, ist auch immer ein ganz schöner Punkt, den ich vielleicht auch hier nochmal mit benennen möchte, dass dieser Wert, dass die Kinder auch verschiedene Lebensentwürfe kennenlernen und auch sehen, okay, meine Patin, die macht viele Dinge ganz anders oder da sind andere Dinge im Leben wichtig oder die kann Instrument spielen oder die interessiert das Thema. Und das ist auch was, wozu ich auch immer ermutige, das in diese Patenschaft mit reinzunehmen. Also sich jetzt nicht nur, okay, vielleicht daran zu orientieren, was sich die Eltern wünschen, was jetzt das Kind vielleicht lernen soll oder die Interessen des Kindes, sondern auch zu sagen, guck mal, das macht mir Spaß, das möchte ich dir gerne mal zeigen. Und auch dann zu schauen, inwieweit man da dem Kind ja auch noch ganz andere Bereiche näher bringen kann, die das Kind vielleicht sonst gar nicht kennengelernt hätte. Ne? Mhm. Und ich denke, was auch eine Bereicherung ist, dass man durch diese Auseinandersetzung mit dem Kind und auch mit dem Kennenlernen der Familie oft auch viel für sich selber noch lernt. Ja. Und eigene Fragen bei ihm selbst gestellt werden, womit man sich beschäftigt, was ich persönlich finde, immer eine Bereicherung darstellt, wenn ich an mir selber auch ja, dranbleibe und da auch gucke, was bewegt mich da und was, welche Fragen gehen vielleicht bei mir auch auf und da offen zu sein für auch einen vielleicht eigenen Prozess. Mhm. Ja.
Wie ist das bei Pflegeeltern?
Also da ist die ganze Bandbreite da. Das geht beim Kinderlächeln los. Das sind strahlende Kinderaugen. Das ist irgendwann die Umarmung und dieser wunderschöne Satz, ich hab dich lieb. Den kleinen Menschen aufwachsen zu sehen, eine zweite Chance sozusagen zu geben, das Schlimme, was es vielleicht erlebt hat, auch ein Stück vergessen zu können und eben eine Alternative erfahren zu dürfen, Dinge mit dem Kind zu entdecken, was es alles kann, aber auch die Grenzen annehmen lernen mit dem Kind zusammen, weil Ziel ist ja, sie sollen selbstständige Persönlichkeiten werden, die ihr Leben später selber auf die Reihe bekommen und da eine Prägung im Positiven erfahren haben, mit viel Zuwendung, mit viel Liebe, mit viel Geduld, dem Kind Schutz und Heimat zu geben, einfach auch zu merken, ich bin wichtig für das Kind als Pflegeeltern, neben den Herausforderungen, die das Zusammenleben mit einem Pflegekind eben auch stellt, beides gehört dazu. Mhm. Und immer auch zu sehen, und das ist ja auch unser gemeinsames Anliegen, was wir mit dieser Arbeit verbinden, die Kinder sind unsere aller Zukunft und wir Erwachsenen, die Bürgergesellschaft in Chemnitz ist dazu aufgerufen, für alle Kinder die bestmöglichen Rahmenbedingungen zu geben. Und die sind eben sehr individuell und sehr verschieden. Und Familienpaten im Ehrenamt als soziales Engagement kann eine Aufgabe sein und die größere eben ein Kind bei sich aufzunehmen und es für eine Zeit oder für länger zu begleiten. Beides sehen wir eben auch für eine herausfordernde, aber sehr beschenkende Aufgabe. Und dazu laden wir einfach auch ein. Und deswegen haben wir heute hier auch darüber gesprochen.
Das ist sehr gut, ja. Wenn man das jetzt machen möchte, wie tritt man dann mit euch am besten in Kontakt?
Also alle notwendigen Infos wie E-Mail-Adresse oder Telefonnummer finden alle Interessierten auf der Internetseite von der Caritas, caritas-chemnitz.de, und dann unter dem Bereich Familien ist dann aufgeschlüsselt eben Gewinnung von Pflegeeltern, ne, die Beratung oder auch eben die Familienpaten, und dann kann man gerne per E-Mail oder Telefon mit uns in Kontakt treten und einen Termin ausmachen. Oder was auch dort aufgeführt ist, sind unsere regelmäßigen Infoveranstaltungen, wo man natürlich auch erstmal unverbindlich hingehen kann, sich das anhören kann und auch dann gucken, okay, ist das was für mich, was ich mal ausprobieren möchte.
Okay, das würde ich sagen, packen wir nochmal mit in die Shownotes mit rein.
Genau. Auf den Internetseiten finden neben den Kontaktdaten sind auch Informationen schon eingestellt, wo man sich schon nochmal grundsätzlich dazu belesen kann. Bei uns sind es die verschiedenen Formen der Pflegschaften, die viel oft gestellten Fragen. Und wenn man geduldig nach unten scrollt, sind dort auch Erfahrungsberichte von Pflegefamilien eingestellt in den unterschiedlichen Pflegschaftsformen, um das so ein bisschen lebendig zu bekommen, neben den vielen strukturierten Informationen, sag ich mal. Und auch da als Möglichkeit, eine E-Mail zu schreiben, und dann kommen wir zum Gespräch zusammen.
Okay, na dann vielleicht bringt das ja was und es melden sich ein paar Leute. Das wäre natürlich schön.
Das wäre das Beste, ja.
Ich bin jetzt am Ende von meiner Frage. Liz, hast du noch was auf deiner?
Nee, also bei mir ist auch eigentlich alles abgearbeitet. Mir ist eine Sache noch eingefallen, weil ich die mal mit einem Bekannten im Gespräch hatte, ob es eine Altersbegrenzung gibt. Dass man sagt, ab dem Alter ist es nicht mehr möglich, so eine Patenschaft oder eben Pflegeeltern zu werden.
Also bei der Patenschaft würde ich eher immer sagen, es ist so ein bisschen die körperliche Voraussetzung, die ich vielleicht ein Stück weit dann doch noch haben muss, wenn ich zum Beispiel ein kleines Kind habe, das ich vielleicht mal tragen muss oder hinterherrennen muss oder da einfach noch ein Stück weit agil sein muss. Die Ältesten sind so Mitte 70, würde ich sagen. Aber prinzipiell gibt es jetzt keine feste Linie, wo es sagt, okay, man darf nicht älter sein als das. Ich denke, das ist wirklich das persönliche Gespräch, wo man dann gut guckt und dann ja auch sagen kann, okay, welche Altersgruppe traue ich mir vielleicht auch von meinem Alter her zu.
Mhm. Ja, gerade bei den Patenschaften kann ich mir auch vorstellen, vielleicht Großeltern oder Menschen, die gern Großeltern wären und vielleicht keinen Enkel bekommen haben oder die Kinder wohnen weit weg, dass das vielleicht auch häufig von solchen Leuten genutzt wird, ne? Die dann schon.
Ja, schon. Das ist oft eine Motivation, wobei wir dann immer gut gucken, dass man das nicht zu sehr vermischt, dieser Wunsch, ein Enkelkind zu haben. Das ist kein Enkelersatz, ne? Und dann ist das auch manchmal so ein bisschen die Gefahr dazu, sich zu sehr zu binden. Aber an sich ist unsere Patenschaft ja wirklich auch eine Beziehung auf Zeit, ne? Also klar, manche finden sich so gut, dass die Patenschaften auch über mehrere Jahre andauern und sie wirklich die Kinder auch über viele Jahre hinweg begleiten. Gleichzeitig ist das aber keine Erwartung auch an die Ehrenamtlichen. Also das Ehrenamt wird immer erstmal nur für ein Jahr festgelegt und dann gucke ich, möchte ich das wieder um ein Jahr verlängern. Und diese Erwartung, ich möchte jetzt meine fehlenden Enkelkinder finden oder manchmal auch von den Familien, wir suchen Familienanschluss und möchten die fehlenden Großeltern ersetzen, das ist oft schwierig, weil das ist nicht auch unser Anspruch, eben Großeltern zu vermitteln, sondern wirklich eine Patenschaft, die eben auf einen bestimmten Zeitraum dann begrenzt ist, ne? Genau, aber an sich, klar, es ist eine große Altersgruppe, ich würde sagen 2/3 der Ehrenamtlichen befinden sich in dem Altersbereich so Arbeitsleben geht langsam zu Ende. Ne? Wir reduzieren vielleicht schon Arbeitszeit oder sind jetzt frisch Rentner, Rentnerin geworden und gucken jetzt, wie sie ihre Zeit sinnvoll füllen und sagen halt auch, okay, meine Enkelkinder sind weit weg oder ich habe gar keine Enkelkinder und möchte aber eben dieses Kinder begleiten und finde das bereichern, kleine Kinder, auch junge Kinder eben sozusagen in meinem Leben zu haben und nicht immer nur mit Gleichaltrigen zusammen zu sein. Deswegen, das stimmt schon, dass viele in dem Altersbereich auch sind. Aber prinzipiell kann es jeder sein, der volljährig ist.
Okay.
Na, bei der Pflegschaft spielt das Alter schon eine gewisse Rolle. Also zum einen braucht es natürlich eine gewisse Lebenserfahrung und eine Lebensstabilität, sodass man sagt, also Mitte 20 wäre so eine Ausgangsposition, viel jünger ist es eher schwierig. Und dann ist es die nächste Frage, wenn ich so in Richtung, sage ich mal, 55 plus gehe, dann ist es eher so die befristete Begleitung von Pflegekindern, weil es ist natürlich der Wunsch, dass so ein gesunder biologischer Generationsaltersabstand zwischen Pflegeeltern und Kindern ist. Und die Kinder sollten natürlich das 18. Lebensjahr erreicht haben, bevor die Pflegeeltern in Rente gehen.
Ja, okay.
Also im normalen Leben haben wir ja Mütter und Väter oder primär mehr Väter, die auch in hohem Alter nochmal Vater werden. Aber da guckt schon auch das Jugendamt, dass das eine halbwegs verträgliche Geschichte auch zwischen Kind und Eltern, was die Altersstruktur angeht, was die Belastbarkeit angeht, das spielt schon eine Rolle, ja.
Sehr schön. Ja, sehr interessantes Thema auf jeden Fall.
Ja.
Wir sind jetzt hier am Ende angekommen. Wir sehen uns in 2 Wochen wahrscheinlich wieder.
Bin ich im Urlaub.
Dann wahrscheinlich nicht. Das heißt, wo geht's hin?
An die Ostsee.
Ach, da war ich schon. Da muss ich jetzt mitkommen.
Jeder schon.
Aber da ist ja trotzdem schön. Genau, dann höre ich nächste Woche den Hannes. Mal gucken, worum es da so gehen wird. Ich würde euch beiden allerdings das letzte Wort überlassen, bevor wir jetzt hier ins Outro gehen.
Ja, ich möchte gerne ermutigen, zu überlegen, ob man so ein Ehrenamt sich in seinem Leben vorstellen kann. Wie gesagt, es ist ein begrenzter Zeitraum, sodass es ja auch was ist, wo man gut gucken kann, passt das jetzt gerade aktuell rein. Und ich würde mich freuen, dass wenn alle, die Frage haben, sich einfach melden und man gemeinsam ein Stück weit drüber nachdenken kann, um vielleicht noch mehr Kindern diese Möglichkeit, einer weiteren Bezugsperson im Leben zu geben, was einfach ein ganz stärkender Moment ist für viele Kinder.
Ja, ich lade auch ein, wer sich das vorstellen kann, sein Herz und sein Zuhause für ein Kind zu öffnen, ob jetzt für eine bestimmte Zeit oder eben auch für eine längere Begleitung, dass sie einfach mutig sind, Kontakt mit uns aufzunehmen. Es bleibt anonym, sie sind offen, den Weg weiterzugehen oder abzubiegen oder zu warten. Das ist alles möglich. Aber manchmal ist es so auch notwendig, so einen ersten mutigen Schritt zu gehen und zu sagen, ich traue mich da jetzt einfach mal ran, trotzdem mit der Offenheit, dass da niemand schon vom ersten Kontakt an auf irgendwas festgelegt wird. Wie gesagt, wir haben immer wieder Kinder, die gerne in einer Familie groß werden wollen und diesen Wunsch würden wir eben gerne auch unterstützen und ermöglichen. Und dazu brauchen wir die Chemnitzerinnen und Chemnitzer.
Ja, also, dankeschön. Meldet euch. Bis nächste Woche. Tschüssi.
Tschüss.